wahrscheinlich wird das eine interessante Debatte, weil ich würde mich jetzt ziemlich exakt zwischen meine beiden Vorredner verorten. Und würde erstmal zum würde zum ersten sagen, zum analytischen Teil des Papiers würde ich in Anlehnung an Herrn Bräuning unterstreichen, dass dort eine Dimension fehlt. Jetzt würde ich nicht davon sprechen, dass die Finanzkrise wesentliche Ursache ist. Ich glaube, das greift ein bisschen falsch, aber sie wirkt zumindest massiv. Und was wir sind ja ein Stück weit auch Vertreter aus einer Produzentenperspektive. Wir haben ja sehr viele Kollegen dort beschäftigt und auch organisiert, muss man sehr nüchtern sagen, dass alles Reden darüber, dass Krisen auch Chancen bedeuten, erstmal voraussetzen, dass man überlebt. Und da bin ich mir noch nicht so sicher, vielleicht sogar über Herrn Bräuning hinaus, da bin ich noch nicht so sicher, dass es wesentliche Teile der Wertschöpfungskette, die eigentlich hochgradig innovativ sind, schaffen werden. Was wir zurzeit erleben, ist, dass in einem Umfang, wie ich das nie für möglich gehalten hätte, Standorte, Unternehmen, die bis vor wenigen Monaten alles richtig gemacht haben, außer vielleicht, dass sie zu viel auf Wachstum gesetzt haben, die Geld nicht rausgezogen haben, die reinvestiert haben, die auf Produktkonversionen in kleinen Bereichen gesetzt haben, die berühmten Mittelständler, die stehen heute massenhaft vor der Insolvenz. Wir führen täglich Verhandlungen darüber, jetzt mit Beiträgen der beschäftigten Unternehmen vor dem Gang zum Insolvenzantrag zu retten oder zu schützen. Und das ist ein Ausmaß von Krise, bei dem die Automobilindustrie mit ihren klassischen Methoden, die sie die letzten Jahre ausgebildet hat, nämlich immer dann, wenn Schlüsselzulieferer mit einem Rücken an die Wand geraten, die dann zu retten, durch Gewährung von Finanzmitteln und vielleicht auch mal über eine gewisse Zeit günstigeren Preisen. Dieser normale Rettungsmechanismus funktioniert zurzeit nicht mehr. Die OEMs sind damit vollständig überfordert. Die Rettungsschirme, und damit meine ich jetzt nicht mal in erster Linie Opel, aber die Rettungsschirme auch der sonstigen Bereitstellung von Bürgschaften etc. pp. Greifen viel zu spät, viel zu kompliziert und viel zu bürokratisch und kommen in der Regel nicht dort an, wo man sie brauchen würde. Und das ist ein Szenario, das beunruhigt uns außerordentlich tief. Wir haben in der Automobilindustrie ungefähr 800.000 Beschäftigte. Wenn man den ganzen Derivatebereich und Zulieferbereich hinzurechnet, über 1,5 Millionen. Und was davon überbleiben wird in den nächsten Wochen und Monaten, ist offen. Und da jetzt von geordneten Insolvenzen zu reden, wie das ja der adelige Wirtschaftsminister zu tun pflegt, unterstellt ja, es gäbe auch unordentliche, die kenne ich nicht. Aber erstmal ist es so, dass es eine Situation ist, wo die aus unserer Sicht zurzeit die Wertschöpfungskette, die automobile Wertschöpfungskette in ihrer Substanz bedroht ist. Und da sind nicht mal nur diejenigen bedroht, die in den letzten 10 Jahren alles falsch gemacht haben, die Innovationen verschlafen haben oder die jetzt von irgendwelchen Shareholdern ausgeplündert worden sind. Sicherlich ist es da besonders riskant, aber es sind auch die innovativen Kerne bedroht, inklusive Teilen der OEMs. Deshalb brauchen wir, wenn man in Masterplänen denkt, das ist ja in der Studie angelegt, aus meiner Sicht 3 Masterpläne. Wir brauchen einen kurzfristigen, um erstmal Substanz zu schützen. Ohne Substanz, die handlungsfähig und innovationsfähig ist, brauche ich mir über längerfristige Perspektiven, zumindest aus unserer Sicht als Vertreter der Beschäftigten dort, keine großen Gedanken zu machen. Im zweiten Schritt muss ich dann die Frage stellen, was, und da würde ich sehr stark anschließen an das, was Herr Reusch gesagt hat, welche Anforderungen stellen wir denn jetzt tatsächlich an die eigene Leistungsfähigkeit und Entwicklungsfähigkeit kurz- und mittelfristig dieser Branche in ihren Kernkompetenzen. Und da gibt es jede Menge nicht ausgeschöpfte Ressourcen. Es fängt an bei Blaupausen, die nicht weiter betrieben werden. Es geht darüber, dass in diesem sehr komplexen Innovationsgefüge es unendlich viele Technologieschließungen gibt, die nicht nötig wären. Und das geht bis dahin, dass Ideen zum Teil deshalb nicht weiter verfolgt werden, weil man ihnen eben kurzfristig nicht prioritäre Renditeerwartungen entgegensetzt. Dazu gehört aus unserer Sicht auch so etwas wie Veränderungen in den Unternehmensleitbildern. Wir brauchen auch in der Automobil- und Zulieferindustrie intern wieder mehr Rückbesinnung auf längerfristige Orientierung statt kurzfristige Effizienz- und Renditeerwartungen. Die erfolgreichsten Zulieferer sind nicht zufällig gerade aus dem südwestdeutschen Raum Stiftungsunternehmen, die seit vielen Jahren eben nicht Geld abziehen, sondern das Geld im Unternehmen lassen und damit Sachen vorfinanzieren. Was aber auch nötig ist, um da nochmal an Herrn Bräuning anzuschließen, selbst eine so harmlose Entwicklung wie die Elektrolenkung, ich sitze da in zwei Aufsichtsräten, von zwei Stiftungsunternehmen, hat erfordert, dass die beiden größten Stiftungsunternehmen, die wir in Baden-Württemberg haben,
nicht über alle wissen, dass es Bosch ist.
Es ist Bosch und die Zahnradfabrik Friedrichshafen. Die haben ein Joint Venture gründen müssen, weil beide nicht alleine nicht in der Lage waren, eine Elektrolenkung marktreif zu machen. Die haben dort 6 Jahre lang vorfinanzieren müssen, in ein Gesamtvolumen von ungefähr 500 Millionen, um das marktreif zu machen. Ein relativ simples Produkt, was zurzeit serienfähig in, was glaube ich, 30% der Autos eingesetzt wird und was selbst aber E-Mobilitätskonzepten ja hilfreich ist, sowas zur Verfügung zu haben. Also die Schritte, die in der Branche gegangen werden müssen, da gibt's erhebliche Potenziale, die kann man auch nutzen, die muss man auch fordern. Nur durch Fördern wird man die nicht kriegen. Setzen aber zum Teil auch geänderte Geschäftsmodelle voraus. Und setzen dann zweitens aber voraus, und das wäre dann der Masterplan 2, sozusagen eine aktivere industriepolitische Rolle des Staates, der mit klaren Orientierungen, klaren Grenzwertsetzungen, klaren Vorgaben, die aber auch mittelfristig belastbar dann bleiben müssen, die können dann nicht tatsächlich in der politischen Konjunktur im Zwei-Jahres-Rhythmus sich verändern. Dazu ist das Innovationsgebilde mit vielen tausend Einzelunternehmen tatsächlich zu komplex, aber kann und muss gefordert werden. Da bin ich zutiefst von überzeugt, dass das ein richtiger Weg ist und dass, wenn klare Vorgaben da sind, das sieht man ja im Übrigen auch an so Entwicklungen wie in Kalifornien, dann findet die Industrie Antworten darauf. Dazu braucht sie aber Räume, nicht Schutzräume, das glaube ich nicht, sondern sie braucht dazu aber schon so etwas wie kommunikative und industriepolitische Räume. Das, was industriepolitisch sich in den letzten Jahren bei uns in der Bundesrepublik getan hat, war eher ein Preisgeben von Instrumenten, nicht Förderung, die meine ich damit nicht, sondern zum Beispiel sowas wie Clustersteuerung, Clusterinitiativen, sowas wie Förderung von Technologietrends, Technologiebörsen etc. pp., um auch kleineren Unternehmen dann eine Chance zu geben, dort sich andocken zu können mit dem, was sie jeweils können. So, und an der dritten Stelle, da könnte ich mir dann schon vorstellen, so einen Masterplan 3 in einer sehr, sehr mittelfristigen und längerfristigen Perspektive über Mobilitätskonzepte nachzudenken und daran zu arbeiten und auch an solchen E-Mobilitätsverzahnungen zu arbeiten. Wobei ich dort, ich habe da schon mehrere Déjà-vu-Erlebnisse. In Stuttgart gab es Anfang der 90er Jahre, ich glaube Storm hieß dieses Projekt. Das lief unter den gleichen Überschriften wie das, was wir vorhin gehört haben, und das war ja nicht das Einzige. Nach 15 Jahren dieser Projekte, wo unendlich viel Fördermittel vergeudet worden sind, ist man jetzt immerhin soweit, am Stuttgarter Hauptbahnhof sehen zu können, wann die nächste S9 fährt. Das ist ja der Effekt, der da herausgekommen ist, und das, glaube ich, hat mit Fordern einer Branche in ihren Innovationsmöglichkeiten und mit Integration über Branchengrenzen hinweg, was neue Bündnisse angeht, sehr, sehr wenig zu tun. Ich frage mich allerdings, wer dafür dann mal der Systemintegrator sein soll. Wir wissen aus allen komplexen Geschäften, dass Systemintegratoren salopp gesagt die Arschkarte tragen, weil sie das technische Risiko übernehmen und das finanzielle Risiko und gleich noch in die Treiberrolle hineingeraten. Und wer für diese Art von E-Mobilität 2.0 den Systemintegrator spielen soll, wenn es nicht irgendeine öffentliche Institution ist, wird mir, glaube ich, noch länger ein Rätsel bleiben.